Deutschlandfunk Kultur. Mic Drop.
Ich bin Azadeh Peshman, Journalistin.
Ja, apropos Hate, kriegt ihr auch ziemlich viel ab, das Dislike-Video von euch.
Ich muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt mittlerweile auch haten eigentlich.
Lösch dich.
Und Spoken-Word-Künstlerin.
Next up, snap your fingers for Azadeh!
Und das hier ist der Podcast Mic Drop. Ein Podcast über Spoken Word in Deutschland.
Mic Drop ist, wenn man was Krasses in Worte gefasst hat und so voll auf den Punkt gebracht hat und damit alle anderen mundtot gemacht hat sozusagen. Dann hast du so einen Mic Drop kreiert. So.
Mic Drop. Heute mit Laila Alameire, mit der ich mich über das Künstlerkollektiv Islam unterhalten habe und die mir erklärt hat, warum sie gar nicht anders kann, als sich mit ihren Texten politisch zu positionieren. Auf der Bühne klingt Laila Alameire so.
Den Text habe ich damals geschrieben für eine Frau namens Marwa El-Sherbini. Eine Frau wurde getötet. Und auch ich bin eine Frau. Sie glaubte damals an die Gesetze, die ich heute studiere. Sie war eine liebende Mutter, so wie auch meine Mutter eine ist. Sie war eine Frau, deren Überzeugung ihr letztlich das Leben gekostet hat. Sie war bekennende und erkennbare Muslimin und dies war überhaupt erst der Grund, warum man sie mit Worten zu verletzen suchte. Und letztendlich dann auch mit Taten. Und selbst der Fakt, dass sie schwanger war, berührte nicht und so wurde die Menschlichkeit für die Unmenschlichkeit verraten. Und so bitte ich dich, lass uns doch eine Einheit bilden, basierend auf Mitgefühl und Wärme, sodass keine kalte Klinge dieser Welt unser Band durchschneidet. Denn letztlich sind wir alle Menschen und auch ich blute, wenn du mich stichst und auch ich habe Schmerzen, wenn du mich verletzt und auch ich schreie, wenn du mich bedrohst. Wenigstens das musst du doch verstehen. Und diese Basis, wenn du sie mir versprichst, kann schon alles für unsere gemeinsame Zukunft bedeuten. Ich zeige dir hiermit deinen Ist und deinen Kann-Zustand und dränge dich und mich zur Versöhnung. Denn um ehrlich zu sein, werde ich keinen Schritt auf dich zumachen, wenn du dich noch nicht einmal zu mir drehst. Ich werde nicht über deine verletzenden Gedanken hinwegschauen, wenn du nicht bereit bist, dich für sie zu schämen. Und ich werde dir auch keine Hand reichen, wenn du mir meine Daseinsberechtigung absprichst. Denn schau doch nur, eine Frau wurde getötet.
Du bist Spoken-Word-Künstlerin, du bist vor allem aber auch Projektmanagerin bei Islam.
Genau.
Was ist Islam?
Islam ist jetzt gerade ein KünstlerInnen-Kollektiv. Wir haben aber anders angefangen. Also wir haben nur mit Poetry Slam angefangen damals. Das war zu Zeiten von Sarrazin noch, wo seine Thesen noch ernst genommen worden sind und man sie wirklich intensiv diskutiert hat in der Öffentlichkeit. Da war er auch noch nicht so jemand, den man ausgelacht hat, sondern den man eingeladen hat.
Und nimmt man ihn jetzt nicht mehr ernst? Oder also, seine Thesen?
Also seine Thesen, ich glaube, man nimmt sie immer noch so ernst, hinter vorgehaltener Hand. Aber so öffentlich ist es dann schon so, dass man halt so, klar, man schmunzelt über ihn, aber irgendwo ist es dann doch so, dass das, was er gesagt hat, nur mit anderen Worten dann wieder auftaucht in der Öffentlichkeit. Und das ist halt dann, da hat sich dann einfach die Sprache geändert. Aber ja, und zu der Zeit haben wir dann angefangen, weil wir gedacht haben, so, es ist, irgendwie wird die ganze Zeit über muslimische Jugendliche gesprochen, aber man redet gar nicht mit ihnen. Und dann haben wir halt diese Bühne geschaffen, wo wir gesagt haben, da sprechen wir jetzt. Und alle, die wirklich irgendwie wissen wollen, was in so einem muslimischen Jugendlichen vor sich geht, der kann dann halt einfach zu einer unserer Veranstaltungen kommen. Und so haben wir angefangen und dann hatten einen speziellen Fokus auf muslimische Jugendliche und sind aber inzwischen so weit, dass wir einfach nur sagen, okay, wir haben einen Fokus auf junge Menschen in Deutschland, die halt Kunst machen wollen und haben dann einen speziellen Fokus auf Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Und die wollen wir halt fördern und eben auch spartenübergreifend, also nicht mehr nur Poetry Slam, sondern auch in den anderen Bereichen.
Mhm. Du hast jetzt ganz auf Poetry Slam gesagt und ich habe in den ersten Folgen dafür gesorgt, dass ich erkläre, warum ich einen Spoken Word Podcast mache.
Ach so, okay,
und kein
sorry.
Poetry Slam. Nee, ja. Ist alles gut.
Poetry Slam ist ja der Wettkampf. So, und Spoken Word ist halt einfach, also ich persönlich finde natürlich Spoken Word auch viel besser, so. Und wir haben auch Spoken Word Abende, wo es nicht darum geht, irgendwie zu gewinnen, aber dieser Wettbewerb ist so eine Sache, die wir benutzen, um halt unsere KünstlerInnen auch dazu zu ermutigen, so in den Wettbewerb zu treten. Aber wir haben auch für den Wettbewerb bei uns Regeln. Also wir wollen nicht, dass es so ein Ellenbogenwettbewerb ist, sondern einer, wo man sich freut, wenn die andere Person gewinnt, besser ist oder was auch immer oder besser aufgenommen worden ist. Von dem Publikum ist es ja meistens auch eher so Geschmackssache. Und da ist es eher so ein, also wir pflegen da so die Atmosphäre, dass wir uns füreinander freuen und nicht diesen harten Konkurrenzkampf haben. Das ist so, das geht gar nicht bei uns.
Man wird eigentlich ziemlich
schnell darauf gestoßen, dass Islam, wenn man es anders liest, auch Islam bedeutet. Muss man den Bezug zwischen Poesie und Religion erst herstellen oder ist der schon da?
Also wir werden halt sehr oft gefragt, wenn man diesen Namen liest, ob denn unsere Texte dann alle irgendwie islamisch seien. Das ist halt irgendwie so, liegt anscheinend irgendwie nahe, dass wenn man Islam liest und Islam liest, dass man dann denkt, okay, es geht halt nur um Islam oder muslimische Themen. Ist nicht der Fall, aber das, was irgendwie dann verbindend ist, ist dann halt die Identität, also zumindest so, wie wir angefangen haben. Und das war halt eben die muslimische Identität und Grundlage ist dann eben auch der Islam hierfür. Und das war eigentlich zu einer Zeit, wo man eher sich Namen ausgesucht hat, die sowas wie Islam nicht drinne haben. Also man hat ja eigentlich eher so sich dann andere Namen ausgesucht.
Ein bisschen. Wann war das?
2011. Da okay. War es dann eher, da haben uns auch ganz viele haben uns gesagt, warum nehmt ihr diesen Namen? Das ist zu offensiv. Das wird nicht gut aufgenommen werden. Ihr werdet nicht eingeladen werden. Man wird euch beobachten, bla bla bla. Und das war uns dann aber egal, weil wir gedacht haben, das sind halt wir. Und so, wir müssen uns nicht verstecken dafür.
Also war der Name auch so ein bisschen eine Reaktion auf die zu dem Zeitpunkt noch aktuelle gesellschaftliche Debatte.
Genau.
Und gab es da auch schon also offensive negative Erfahrungen, dass Leute euch angeschrieben haben oder deswegen explizit ausgeladen haben aus Veranstaltungen, weil ihr diesen Namen habt?
Tatsächlich nicht. Das hatten wir nicht. Also es war dann eher so, dass Leute uns wirklich deswegen eingeladen haben, weil sie dann, das war dann auch lustig, manche dachten dann, okay, wir machen dann eben muslimische Themen so und dann haben sie erwartet, dass wir da irgendwas über den Islam erzählen und haben dann über komplett andere Sachen geredet. Das konnten wir natürlich immer ganz gut nutzen. So dieses, wir laden jetzt mal Muslime ein, damit sie über Islam sprechen und dann reden wir aber über politische Themen, die uns wichtig sind, die nicht so viel mit Islam zu tun haben oder gar nichts damit zu tun haben. Es war ja genau das, was wir wollten. Wir wollten so eine Art Verschiebung der Wahrnehmung so ein bisschen haben und damit haben wir auch bewusst gespielt und haben das auch ein bisschen ausgenutzt.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr oft auch politische Themen ansprecht. Ist Spoken Word für dich eine Plattform, um politische Meinungen zu vertreten, um politische Ansichten deutlich zu machen?
Definitiv. Also Spoken Word ist definitiv für mich eine Plattform, wo ich über meine politischen Ansichten spreche oder über politische Themen, die ich wichtig finde, gesellschaftliche Themen. Und das war auch für mich von Anfang an so, dass ich das nur als solche wahrgenommen habe. Also ich habe auch damals, als ich angefangen habe, mir so Slam-Texte anzuhören im Internet, habe ich mir nur US-amerikanische Texte angehört. Damit habe ich angefangen. Und das waren halt immer so aus... Also es waren halt immer entweder Schwarze oder andere Minority Groups, die dann halt krass politische Texte hatten. Und das war auch das, was mich inspiriert hat.
Mein Kopftuch spiegelt die Subjektivität meines Daseins wider. Alles nur Schein und Rauch, denn ich bin radikal. Spürst du es schon? Die Nervosität? Die Unsicherheit, die ich in dir erwecke? Dschihad ist ein Kampf, den ich tagtäglich führe. Allahu Akbar ist ein Ausruf, den ich jeden Tag tätige. Moscheen sind Orte des Rückzugs für mich. Und das Gebet, eine Grundlage in meinem Leben. Ich bin radikal. Und spätestens jetzt spürst du es. Meine erdrückende Macht über die Bilder in deinem Kopf schnürt selbst mir die Luft zum Atmen zu. Deine Angst sind meine Muskeln. Und wenn ich dir eine klatsche, dann fliegst du nicht. Du konvertierst. In eine andere Form. Mein Kopftuch trage ich nur, um dich zu provozieren und dir ins Gesicht zu sagen, meine Haarschuppe kriegst du nicht. Nein, nicht auch noch die. Du faselst was von Freiheit und alle Schuppen sind gleich und sollten auch so behandelt werden, aber das juckt mich nicht. Ich fühle mich noch nicht einmal angesprochen von deiner Freiheit, denn von ihr bekomme ich nur Haarausfall. Meine Schuppen machst du damit nicht existent, aber um ihr Dasein hast du dich im Grunde noch nie geschert, denn es geht dir nur ums Nehmen. Und darum bist du gut. Meine Wörter hast du mir genommen. Nichts ist mehr übrig geblieben von meiner Selbstdefinition und meinem Selbstwert. Ich bin radikal, weil du mir keine Wörter mehr gelassen hast, die mich anders umschreiben. Hast dir noch nicht mal die Mühe gemacht, sie aus meiner Muttersprache zu übersetzen. Und trotz allem dominierst du meine Zunge, besetzt meine Sprache, bestimmst Inhalt, Wert und Tragweite. Also gehe ich mit dir und reiche dir die Hand, aber ich kann sie dir nicht geben, denn ich bin radikal. Gut aussehend. Selbstbewusst. Smart, du hast es schon immer gewusst, dass du irgendwann meinetwegen gehen musst, denn dein Brot ist meine Kunst und ich lasse dich nicht auf meine Kosten leben. Nicht mehr. Meine Worte wirken so exotisch auf dich, dass du nicht anders kannst, als sie für dich zu vereinnahmen, sie umdeutest, furchteinflößend machst, und trotz allem falsch aussprichst. Aber du beharrst auf deine Deutung, deine Aussprache, deine Angst, deine Nervosität und auf meine Schuppen. Selbst meine von dir definierte Radikalität wird von dir vereinnahmt. Denn nur Radikale wissen, wovon sie sprechen. Also nerv mich nicht mit deinem Unwohlsein über mein Dasein. Denn deine nervöse Hand, die aus Angst das Streichholz fallen lässt und das Geflüchtetenheim von nebenan in Brand setzt. Deine nervöse Hand, die aus Angst im Internet Hasspostings verfasst und Menschen, die anders sind als du, ein Erschießungskommando wünscht. Diese nervöse Hand ist eine von radikalen Gedanken gelenkte Hand. Du bist radikal.
Ich konnte der Szene in Deutschland nicht wirklich was abgewinnen. Also zumindest.
Warum nicht?
Also es kommt halt darauf an, wo man sich bewegt. Wir haben jetzt inzwischen auch, also was zum Beispiel ich total cool finde, Poetry meets Hip-Hop, das ist so genau meins so. Das ist so, ich liebe diese Plattform, die Jumoke dort geschaffen hat. Aber die Mehrheitsgesellschaftsszene, das ist so eine Szene, wo ich einfach null Identifikation mit habe. Also die Texte, ich kann mit denen auch teilweise nichts anfangen. Das sind, ich kann mich nicht damit identifizieren. Die Themen interessieren mich teilweise auch gar nicht.
Was sind das so für Themen, die dich eher nicht interessieren?
Banale Themen. Also ich meine, das ist jetzt so, es werden teilweise, es ist ja auch okay, also man kann es ja auch, es ist ja jedem selbst überlassen, worüber man reden will, aber mich spricht es halt nicht an, wenn man irgendwie über das Pickelausdrücken spricht in seinem Text. Ja, also ich hatte das wirklich, ne, das war so, wo ich mir dann so dachte, so okay, es ist doch so, was ist das? So, wenn ich jetzt irgendwie über das Pickelausdrücken reden will, dann keine Ahnung, dann treffe ich mich mit Freundinnen und rede mit denen über das Pickelausdrücken, aber selbst das mache ich ja nicht. Also warum sollte ich mich so irgendwie dahinsetzen und mir sowas anhören? Und das sind dann halt so Sachen, wo ich auch denke, das ist total schade, weil das ist gerade die Plattform, wo man eigentlich echt so große Themen irgendwie ansprechen kann. Aber ja, ist am Ende des Tages eben jedem selbst überlassen oder jeder Person selbst überlassen, ob man das nutzen möchte oder nicht.
Also Spoken Word ist eigentlich immer politisch aus deiner Sicht?
Ja, aus meiner Sicht eigentlich schon.
Wo hört bei dir Kunst auf? Wo fängt bei dir der politische Aktivismus an in dem Ganzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja Spoken Word für mich auch immer deshalb genutzt, gerade weil es diesen künstlerischen Aspekt hat und ich da eigentlich mehr Freiheiten genieße. Ich kann viel mehr Dinge ansprechen, ohne dass man mich dann irgendwie vor den Kopf stößt oder ich andere Leute vor den Kopf stoße. Oder obwohl, das tue ich eigentlich tatsächlich damit.
Wen stößt du da vor den Kopf?
Leute, die nicht erwarten, dass ich die Dinge sage, die ich sage. Die, also zum Beispiel, wenn man mich einlädt zu einer Konferenz zum Thema Integration und dann spreche ich über Rassismus. So, dann sind das so, dann ist es etwas, womit die Leute nicht gerechnet haben und womit ich sie so direkt einfach komplett fast das ganze Publikum vor den Kopf stoße. Und das ist aber für mich dann auch immer eher positiv. Und in den meisten Fällen hoffe ich doch, dass es auch für die Leute, die dort im Publikum sitzen, eher ein positives vor den Kopf stoßen ist.
Führt das auch zu Dialog oder bleibt das dann bei dem vor den Kopf stoßen?
Ich werde danach oft angesprochen und man möchte dann irgendwie Diskussionen mit mir führen oder man sagt mir halt einfach nur, ey, das war total super, so habe ich das noch nie gesehen, danke für diese Anregung. Und also es ist unterschiedlich, es kommt drauf an, wer da halt im Publikum sitzt und manchmal, ich hatte auch schon Begegnungen, wo es nicht darum ging, wirklich einen Dialog zu führen, sondern wo man mich einfach nur davon überzeugen wollte, dass meine Ansicht falsch ist. Also es war wirklich, das war keine Diskussion.
Ich würde gern auf einen Text von dir zu sprechen kommen, der da heißt Widerstand.
Deine vergangenen Wege haben mich viel gelehrt. Du hast viele Gesichter. Durchziehst die Menschheitsgeschichte mit vielen Namen. Bekannt und unbekannt. Mal als schillernde Einzelperson und mal als Masse. Man sagte mir, sei weise beim Aussuchen deiner Kämpfe, aber was für ein Privileg davon sprechen zu können, sich seine Kämpfe auszusuchen. Ich wollte nie kämpfen. Ich wollte nie wissen, was es bedeutet, sich wehren zu müssen. Ich wollte nie beim Aufschlagen dieser Bücher vergangener Größen eine emotionale Nähe feststellen. Aber wenn deine bloße Existenz als Kampfansage definiert wird, dann bleibt nicht dir Raum zum Aussuchen. Du stehst für alles Schlechte in diesem Land, planst insgeheim die Unterwerfung dieser Bevölkerung. Dein Aussehen ist der Indikator für deine Radikalität. Und wenn du sprichst, kommt pure Manipulation aus deinem Mund. Willst vertuschen, verheimlichen und ablenken von deinem großen Scharnier-Masterplan. Und überhaupt, wer bist du, dass du sprichst? Wir sind schließlich in der Position zu diskutieren, ob du überhaupt Teil dieses Landes bist. Ich wollte mich nie wehren. Und doch muss ich nun der Versuchung widerstehen, mich selbst zu hassen. Denn das von mir gezeichnete Bild, das kann man doch nur ablehnen. Ich wollte mich nie wehren und doch wird mir nun eine Opferhaltung unterstellt. Ich solle gefälligst dankbar sein, dass ich überhaupt hier sein darf. Aber es tut mir leid. Ich werde mich niemals für Zustände bedanken, die Ungerechtigkeiten reproduzieren. Und da ich nun Blut geleckt habe, werde ich umso aufmerksamer durch dieses Land schreiben, um jenseits von mir auf solche Zustände zu achten. Denn Widerstand ist kein Momentum, es ist ein lebenslanger Zustand, der sich nicht mit der Befreiung aus der eigenen Gefangenschaft auflöst. Also sieh diese folgenden Zeilen als universell an für jeden, dessen Existenz, egal wo auf dieser Welt, in egal welcher Weise in Frage gestellt wird. Ich existiere, also bin ich. Ich existiere, also bin ich Widerstand. Im Angesicht der Menge eine bloße Provokation, der Inbegriff ihrer Aversion gegen mich. Also bin ich. Und so träumte ich von der Revolution der Gedanken. Das Ausbrechen aus Strukturen, die die Geschichte noch nie aufzuheben vermochte. Als ich den Stift geschwungen habe, war das meine Wahl der Mittel, um mich gegen ihr Gedankengut zu wehren. Und meine Wut ist nicht der Ausdruck einer mir innewohnenden Boshaftigkeit, sondern der Ausdruck meiner Enttäuschung, dass wir noch weiter hätten sein müssen. Weiter als der Punkt zum Beispiel, an dem wir eine AfD für wählbar halten. Aber das ist vermutlich die Kurs. Wir werden niemals den Punkt erreichen, an dem Widerstand überflüssig wird. Die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt werden niemals aufhören und auch wir werden niemals frei von ungerechten Gedanken sein. Umso wichtiger ist es, dass wir niemals aufhören, uns selbst und unsere Umgebung zu hinterfragen, unsere Positionen und Privilegien, unsere Stellung in dieser Gesellschaft, die Divisionen und Konstruktionen und Menschen und Gruppierungen nicht als gegeben hinnehmen. Denn Geschichte zeigt mir, dass Widerstand oft nicht von denen definiert wird, die sich wehren, sondern von denen, gegen die man sich wehrt. Und wenn man verliert, verliert man nicht einfach nur den Kampf, man verliert seine Geschichte. Also wird die bloße Existenz zum einfachsten Fundament für Widerstand.
Da hast du unter anderem auch noch gesagt in dem Text, du willst gar nicht reagieren, also du hast gar nicht das Bedürfnis zu reagieren, aber du fühlst dich gezwungen dazu, das zu tun. Man könnte ja auch einfach die Sachen ignorieren, oder?
Ja, das könnte man. Aber erstens könnte ich dann irgendwie nachts nicht mehr schlafen und zweitens bräuchte ich mich dann auch nicht irgendwie über die Zustände beschweren, wenn ich irgendwie selbst nichts tue. Obwohl ich trotzdem der Meinung bin, dass man immer das Recht hat, irgendwie sich zu beschweren und so weiter. Das soll jetzt nicht daran gekoppelt sein. Aber ich für mich kann das halt nicht vereinbaren. So, ich muss auch öffentlich Dinge ansprechen können, die ich nicht in Ordnung finde, um dann aber gleichzeitig dann auch das Gefühl zu haben, wenn ich nach Hause gehe, okay, so, ich habe es zumindest versucht so. Ja, könnte man jetzt auch so sagen, okay, willst du jetzt damit nur dein eigenes Gewissen beruhigen? Aber es ist halt so, ich will halt einfach nicht einfach nur zu Hause sitzen und irgendwie nichts tun. Ich will halt einfach, wenn ich Dinge sehe, und ich meine, wenn ich selbst betroffen bin, will ich ja auch, dass andere Leute das verstehen, dass andere Leute auch was dazu sagen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ich auch andere Dinge ansprechen muss, die nicht mich betreffen. Das heißt, es ist so ein generelles Prinzip eigentlich. Und das ist zumindest das, was ich für mich ausgemacht habe, weil ich gesagt habe, so will ich leben, also danach möchte ich leben.
Das heißt, immer wieder Sachen ansprechen, immer wieder auf quasi ja den Finger in die Wunde legen sozusagen.
Genau. Und das gelingt mir in manchen Zeiten leichter und in anderen wiederum nicht, wo ich mich dann zurückziehe, weil es auch einfach irgendwann genug ist. Aber ich hoffe, dass ich noch lange den Finger in die Wunde legen kann.
Mos Def, der Rapper Yasin Bey, der hat mal gesagt, Hip-Hop is a culture of survivors. You cannot create beauty out of nothing. Also übersetzt, Hip-Hop ist eine Kultur der Überlebenden. Man kann keine Schönheit schaffen. Man kann sozusagen nicht aus dem Nichts Schönheit schaffen, so rum. Glaubst du, man muss immer dezidiert eine politische Meinung haben oder selbst sehr viel Diskriminierung erfahren haben oder schon in lebensbedrohlichen Situationen gesteckt haben, damit man Spoken-Word-Texte schreiben kann?
Nein, das glaube ich nicht. Also du kannst natürlich auch Spoken-Word-Texte schreiben über komplett andere Themen, aber ich glaube, die Erfahrungen prägen uns halt. Und diese Erfahrungen, die gerade wenn es im Bereich von Diskriminierung und so weiter geht und auch wenn Mustafa eben übers Überleben redet, das sind Erfahrungen, die schmerzhaft sind. Und über Schmerz zu sprechen ist eine ziemlich starke Emotion. Und das macht halt irgendwie diesen Spoken Word auch so lebendig und auch so persönlich.
Vielen lieben Dank dir. Das war Leila Alameire bei Mic Drop.